Sternzeit 57028,4. In Ordnung, Poker ist also nicht Ihr Spiel, sagte Riker und schob sein Kartenspiel und zwei Haufen Chips auf die linke Seite des Tisches. Er beobachtete, wie der junge Neil die Spielausstattung mit unverhülltem Argwohn beäugte. »Wir sind konservative Leute. Glücksspiele waren für uns noch nie besonders anziehend. Schach hingegen ist eines der Spiele, die unsere O'Neill-Vorfahren als der Aufbewahrung würdig ansahen. Ich nehme an, dass das Überleben ebenso ein Geschicklichkeitsspiel wie ein Glücksspiel ist,« sagte Riker. Frane nickte. »Genau.« Als Frane darum gebeten hatte, an Bord der Titan gebracht zu werden, hatte Riker innerlich gejubelt, als hätte der Neil offiziell um Rückführung zur Hauptlinie der Menschheit gebeten. Doch nun begann er sich zu fragen, ob Franes Gesuch mehr durch den Wunsch motiviert war, von seinen romulanischen Gastgebern wegzukommen, als von dem Bedürfnis, sich seinen terrestrischen Vettern anzuschließen. »Ich schätze, das ist der Zeitpunkt, an dem ich merke, wie viel diplomatisches Können ich auf Romulus aufgeschnappt habe,« dachte er ironisch und fühlte sich als Ersatz für Diana vollkommen unzulänglich. »Versuchen wir es also mit Schach,« sagte Riker und erhob sich. Er durchquerte die Offiziersmesse und ging am blauen Tisch vorbei, an dem Kadett Torvik Bukarn Guf, Melora Paslar und Zurin Dakal leise miteinander sprachen. Die mehrgelenkigen, bionischen Arme des 1 Meter großen Torviks stellten eifrig Haufen von farbenfrohen Lebensmitteln zu etwas zusammen, das einem Sandwich ähnelte. Dieses geschickte Multitasking hielt den mit Fell bedeckten, straußenähnlichen Ingenieurstrainee aber nicht davon ab, dem zweifellos hochtechnischen, das wahrscheinlich gerade am Tisch diskutiert wurde, seine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Von dem Ecktisch gleich gegenüber schnappte sich Riker ein flaches, zweidimensionales Schachbrett. Einen Augenblick später hatte er es auf den Tisch zwischen sich und Frane gelegt, es geöffnet und die Figuren wahllos neben das Brett gestellt. Riker lächelte seinen zukünftigen Gegner an, einnehmend, wie er hoffte. »Wählen Sie eine Farbe, Mr. Frane.« Frane sah ihn für einen Moment an. »Rot«, sagte er schließlich. »Das heißt, Sie sind zuständig für den Roten König.« Zuerst wirkte der Neil darüber ein wenig erschrocken, dann machte er sich an eine Aufgabe, mit der er offenbar vertraut war. Während er schweigend dasaß, bewegten sich seine großen, aber überraschend geschickten Hände rasend schnell und stellten die roten Figuren auf seiner Seite des Bretts in 2 ordentliche Reihen. Er begann mit dem König und der Königin und bewegte sich dann nach außen auf die Ecken des Bretts zu mit seinen Läufern, Springern und Türmen, die alle schon bald hinter einer schützenden Palisade aus Bauern standen. Währenddessen studierte Riker das komplizierte Geflecht aus bunten Perlen, Muscheln und feinen Ketten, das rechte Handgelenk des Nails schmückte. Riker nahm sich Zeit, seine weißen Figuren aufzubauen, und ließ seine trägen Bewegungen das Schweigen ausdehnen, das den Tisch beherrschte. »Sie und Ihre Freunde sind nun schon fast einen ganzen Tag an Bord der Titan. Es überrascht mich, dass Sie immer noch so schweigsam sind.« Frane zuckte mit den Schultern und starrte mit ineinander gehakten Fingern auf die roten Figuren vor ihm. »Was gibt es zu sagen?« Riker erwiderte das Schulterzucken. »Ich habe wohl einfach erwartet, dass Sie gesprächiger sind als die anderen Nail, die wir an Bord gebracht haben, besonders als die in Uniform. Und ein Danke für die Rettung wäre auch ganz nett gewesen,« dachte er. »Zweifellos glauben alle, Sie wären Ihre Gefangenen.« »Ich habe Commander Troy gebeten, Ihnen zu versichern, dass Sie es nicht sind.«
»Das hat sie,« sagte Frane nickend, »wiederholt. Und ich bezweifle nicht, dass zumindest sie es gut meint.«
Riker warf einen Blick auf das Brett, die 64 Felder voller unverwirklichter Möglichkeiten. Es stimmte, Schach hatte seine Fantasie nie so gefesselt, wie Poker das tat, aber das antike Spiel befriedigte gleichwohl das Bedürfnis danach, taktisch eine Nasenlänge voraus zu sein, auf eine Art, die selbst hektische Strategema-Turniere im Vergleich blass aussehen ließen. Er entschied, dass Zurückhaltung die Gesprächigkeit seines Gegenübers kaum steigern würde und beschloss, dass es am besten war, seine leichte Brigade von Läufern, Springern und Türmen so schnell wie möglich bereit für ein Gefecht zu machen. Er nahm den Springer zu seiner Linken auf und setzte ihn auf C3. »Sie hat mir gesagt, dass sie Ihnen ebenfalls unsere ähnlichen genetischen Profile gezeigt hat,« sagte Riker.
Gestern, sagte Frane ruhig. Sie, ihr erster Offizier, ihre Chefkrankenschwester, ihr Sohn, einige ihrer Brückenbesatzung, sogar Commander Troy selbst, besitzen alle Gene, die von der alten Erde stammen, genau wie wir Nail. Riker hielt das für ein vielversprechendes Zeichen. Dennoch schien der Nail immer noch alle Schilde hochgefahren zu haben, und zwar auf maximaler Stärke. Aber was ist dann das Problem? Warum habe ich immer noch das Gefühl, dass sie uns nicht mehr trauen als den Romulanern? Frane spiegelte Rikers Zug, drehte dann seinen Kopf und betrachtete die bunt gemischte Gruppe von vielleicht einem Dutzend Besatzungsmitgliedern der Titan, die dort saß. Rechts von sich konnte Riker flüchtig Lieutenant Kekiel sehen, den großen, blassgrünen, chelonischen Biologen, der mit der vierfüßigen und in goldbraune Schuppen gehüllten Exobiologie-Praktikantin Aurelie Malar sprach. Dr. Onta, der goldhäutige, balosneanische Arzt, durchquerte den Raum in Richtung der Replikatoren. »Romulanische Gefangene, eure Gefangenen«, sagte Frane, »wo liegt der Unterschied?« Riker beugte sich vor und brachte seinen zweiten Springer ins Spiel. Er setzte ihn auf F3. »Wollen Sie damit etwas sagen, dass Sie zurück auf die Weldor wollen?« Wieder spiegelte Frane Rikers Zug. »Nein«, sagte er, und ein schwaches Lächeln spielte um seinen harten, grauen Mund. Die feine und laut Dr. Reh sehr frische Narbe, die über seine geschorene Schläfe lief, nahm ein dunkles, wütendes Rot an. Menschliches Blut und menschliche Gefühle. »Mr. Frane, wenn Sie und Ihre Freunde hier wirklich Gefangene wären...« »Ich würde nicht alle von Ihnen als meine Freunde bezeichnen, Captain Riker«, unterbrach Frane. »Außer meiner Nozomi sind alle anderen Nail, die Sie gerettet haben, Soldaten, die unter dem Kommando meines verstorbenen Vaters standen. Ich glaube, ich habe Subaltern Harn unter Ihnen erkannt.« Das weckte Rikers Neugierde. In ein paar Sekunden hatte er mehr über die anderen Nail-Gäste gelernt, als in der ganzen Zeit, seit sie an Bord gekommen waren. »Dieser Harn ist jetzt also der Anführer?«, fragte Riker. »Er ist wahrscheinlich der ranghöchste Offizier, jetzt, wo mein Vater seiner Belohnung entgegengegangen ist.« Riker nickte. Ihm war sofort klar, dass er einen empfindlichen Nerv getroffen hatte. Es war eine Empfindlichkeit, die er durch seine eigene schwierige Vater-Sohn-Beziehung gut nachvollziehen konnte. »Freunde oder nicht, wenn Sie alle wirklich unsere Gefangenen wären, denken Sie dann nicht, dass wir bis jetzt schon versucht hätten, Sie zu brechen?« Frane und Riker machten ihre nächsten paar Züge schweigend. Beide Spieler brachten nun ihre Bauern in Bewegung, gerade genug, um es den Läufern zu ermöglichen, den Springern in der Schlacht beizustehen. »Ist denn ein Gespräch mit Ihren Counselors etwas anderes als eine alternative, noch raffiniertere Art des Verhörs, Captain?« »Unsere Counselors sind eine wichtige Maßnahme, um die emotionale Gesundheit der Sternenflottenbesatzungen auf langen Reisen aufrechtzuerhalten. Sie sind an Bord unserer Schiffe seit fast einem halben Jahrhundert unentbehrlich.« Riker fragte sich, ob die geheiligte Aidan Burgess überhaupt damit Erfolg gehabt hätte, sich selbst auf ihrem Kreuzzug, um die Kultur der Nail zu reformieren, in Magellanschem Raum stranden zu lassen, wenn ein kompetenter Counselor an Bord der Excelsior gewesen wäre, um ein Auge auf sie zu werfen. »Das sagt Commander Troy ebenfalls. Vielleicht hat sie damit sogar recht, aber...« Der Nail verstummte. »Aber?« Riker konnte einen von Franes Bauern erbeuten, was ihm der Nail während seines eigenen Zuges nachtat. »Aber ihr Chef-Counselor gehört einer telepathischen Spezies an«, sagte Frane. Franes Besorgnis überraschte Riker keineswegs. »Sie haben uns wirklich gut studiert, nicht wahr?«, fragte er, von der Initiative des jungen Mannes beeindruckt. Obwohl keiner der Nail in der Lage zu sein schien, Föderationsstandard zu lesen, war der Universalübersetzer in der Lage, einige der Texte, die in den Computern der Titan gespeichert waren, in für Nail verständliche Audiobeiträge umzuwandeln. »Sie haben uns unbegrenzten Zugang zu den historischen Aufzeichnungen Ihrer Föderation gegeben, Captain. Habe ich etwas falsch verstanden?« »Nur teilweise. Es stimmt, dass Betazoide telepathisch veranlagt sind, aber Commander Troy ist nur zur Hälfte Betazoid. Ihre Telepathie ist nicht so gut ausgeprägt wie bei anderen Mitgliedern Ihrer Spezies. Sie ist hauptsächlich ein Empath.« »Das bedeutet, dass sie statt Gedanken Gefühle liest?« Größtenteils. Irgendwie finde ich das noch beunruhigender. Wenn es Ihnen angenehmer ist, mit einem der anderen Counselors der Titan zu sprechen, dann kann ich Ihnen Hui Lan. Frane schüttelte den Kopf. Eine seltsame Kreatur. Ich kann mich daran erinnern, dass ich während meiner Kindheit mit etwas gespielt habe, das so aussah wie er.
Schon gut. Vielleicht sollten Sie eine Sitzung mit Counselor Hai vereinbaren. Er ist ein Tellarit, und wenn ihm eines noch nicht vorgeworfen wurde, dann übermäßig knuddelig zu sein.
In den darauffolgenden Zügen verlor Riker einen Läufer und einen weiteren Bauern, konnte aber dann einen von Franes Springern vom Spielfeld fegen. Frane rochierte und bewegte seinen König auf die von ihm aus gesehen rechte Seite des Spielfelds. Währenddessen warf der junge Nail immer wieder unruhige Blicke über seine Schulter zu den verschiedenen Besatzungsmitgliedern, die andere Bereiche der Messe nutzten, um zu essen, sich zu unterhalten oder um sich an den an der Wand befestigten Replikatoreinheiten zu bedienen.